Rot.
Rot.
Rot. Rot.
Rot. Rot
ist mehr als eine Farbe.
Der Falken-Podcast aus dem Bezirk Hannover.
Ja, hallo liebe Leute. Wir sind hier wieder im Falkenbüro mit einer neuen Folge Rot ist mehr als eine Farbe. Diesmal leider nur mit mir, Julian. Yvonne ist leider nicht da. Aber dafür haben wir zwei liebe Gäste. Stellt euch doch mal vor.
Ja, hi, ich bin Lina.
Und ich bin Tim. Und wir sind von der Seebrücke heute hier zu Besuch. Genau, zur Seebrücke. Wir sind eine Initiative, eine soziale Bewegung, vor allem im deutschsprachigen Raum aktiv und setzen uns für die Seenotrettung primär ein, aber auch für ein Bleiberecht für alle Menschen, Bewegungsfreiheit, genau, sichere Häfen und so weiter.
Genau, und wir sind heute hier für die Lokalgruppe der Seebrücke aus Hannover.
Das ist eine bundesweite Organisation, gibt es in jeder Stadt wahrscheinlich einen Ableger, in allen größeren Städten.
In allen größeren Städten und auch in vielen kleineren Städten und auch Gemeinden gibt es inzwischen Lokalgruppen, ja.
Und wie kann man mit euch irgendwie Kontakt aufnehmen? Wie kann man bei euch mitmachen, wenn Leute das wollen? Wie funktioniert sowas?
Genau, das ist an sich total einfach. Also erstens gibt es immer die Möglichkeit, einfach selber Aktionen zu starten. Wenn man meint, hat was Wichtiges zur Thematik zu sagen, kann man sich auch einfach an die jeweilige Ortsgruppe oder die Homepage wenden. Und dann kann man eine Aktion auf jeden Fall starten. Das geht auch ohne sich an die Homepage zu wenden, aber das ist der beste Weg. Ansonsten gibt es eigentlich in so gut wie jeder Stadt, auch in Hannover, offene Pläne. Das heißt, hier in Hannover zum Beispiel alle zwei Wochen ein Treffen, das stattfindet, da kann man sich anschließen. Zurzeit leider Corona-bedingt pausiert das noch ein paar Wochen, aber bald gibt es in Hannover auf jeden Fall auch wieder die Möglichkeit einzusteigen.
Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch auf jeden Fall auch über Social-Media-Kanäle bei uns melden und uns anschreiben auf Facebook oder über Instagram. Dann kriegen wir das auf jeden Fall mit, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt.
Genau. Wir wollen heute so ein bisschen über Flucht, über Fluchtursachen, über EU-Außenpolitik und über dessen Zusammenhang mit Kapitalismus, der vielleicht besteht, reden. Wenn wir so über Flucht reden, was genau passiert eigentlich so an den EU-Außengrenzen und von wo versuchen Menschen irgendwie zu uns herzukommen und wie werden sie, wie man oft sieht, irgendwie daran gehindert oder wie wird ihnen das schwer gemacht?
Genau, was im Moment vor allem im Fokus steht, auch im Fokus unserer politischen Arbeit, ist die Fluchtroute übers Mittelmeer. Vor allem viele Menschen zum Beispiel aus Libyen, die flüchten aus den unhaltbaren Zuständen dort und oft in Griechenland ankommen oder versuchen anzukommen und dort aber leider oft Opfer von zum Beispiel illegalen Pushback-Aktionen werden. Das heißt, die Menschen werden an den EU-Außengrenzen abgewiesen, obwohl das illegal ist, oder werden zum Beispiel von Frontex, von der griechischen Küstenwache, aber auch von libyschen Milizen, die von der EU finanziert werden, eben dort abgewiesen. Die Menschen, die es schaffen, enden dann meistens oder oftmals zum Beispiel in griechischen Lagern, in denen mehrere 10.000 Menschen zum Beispiel auf Moria leben, in Zelten unter unhaltbaren Zuständen. Das ist das, was wir momentan stark thematisieren.
Ja, und das heißt, es gibt also keine sicheren Fluchtwege für Menschen, um irgendwie nach Europa zu gelangen, sondern es sind immer super unsichere, gefährliche Wege, auf die sich die Menschen begeben müssen. Und eben um von Libyen nach Europa zu gelangen, begeben sich die Leute dann in unglaublich gefährliche und nicht seetaugliche Holz- und Schlauchboote, um irgendwie den Weg über das Meer zu schaffen. Und viele schaffen es eben auch nicht oder werden, wenn sie Glück haben, eben gerettet von zum Beispiel zivilen Seenotrettungsorganisationen. Genau, also das sind einfach unglaublich gefährliche Wege. Und abgesehen von der Route über das Mittelmeer kommen eben auch viele Leute über die sogenannte Balkanroute, also eher aus der östlichen Richtung nach Europa. Und auch dort werden die europäischen Grenzen zum Beispiel in Serbien sehr gut beschützt. Und auch dort ist es unglaublich schwer, die europäischen Außengrenzen zu überschreiten. Und dann ist dazu auch noch wichtig zu sagen, dass eben es in Europa eine sogenannte Dublin-Verordnung gibt oder eine Regelung, die besagt, dass die Menschen, die in Europa ankommen, in den Ländern bleiben sollen, wo sie zuerst ankommen. Das heißt, für die meisten Menschen ist es zum Beispiel super schwierig, nach Deutschland zu gelangen, weil sie eben zum Beispiel in Italien oder in Griechenland zuerst ankommen und dort sollen sie sich dann registrieren, die Fingerabdrücke werden genommen und dann haben sie eigentlich per se schon kein Recht mehr, in Deutschland einen Asylantrag zu stellen, sondern sie sollen dann dort bleiben in diesen Ländern. Und das führt halt auch dazu, dass diese Länder wie Italien und Griechenland überfordert sind mit der Menge an Menschen, die dort ankommen, und dass Länder wie Deutschland sich da aus der Verantwortung rausnehmen.
Jetzt habt ihr am Anfang davon gesprochen, dass dort so etwas wie so illegale Pushbacks stattfinden. Wo findet das statt? Werden die Menschen irgendwie noch an Land gelassen und an die jeweiligen irgendwie Grenzposten in Anführungszeichen gelassen und von dort aus dann irgendwie zurückgedrängt, oder findet das tatsächlich schon irgendwie noch durch so Küstenwachensachen auf dem Wasser statt? Und wenn das illegal ist, wieso macht die EU oder deren Staaten das? Was ist die Politik dahinter? Was erhoffen sie sich davon?
Genau, also der Großteil dieser Pushback-Aktionen findet noch auf dem Mittelmeer statt. Läuft zum Beispiel oft so ab, dass eben schon besagte libysche Milizen Geflüchtete an Bord nehmen und wieder zurückverschleppen gegen ihren Willen. Oder aber eben, was jetzt in letzter Zeit auch vorgekommen ist, ganz dramatisch, Menschen von der griechischen Küstenwache zum Beispiel auf Rettungsinseln zurückgelassen wurden. Das heißt, das ist noch nicht mal mehr ein Pushback, wie man ihn klassisch kennt, sage ich mal, sondern wirklich, die Menschen werden auf dem Mittelmeer sich selbst überlassen und sind dann eben der Lage schutzlos ausgeliefert. Und das ist natürlich, das alles passiert nicht aus einem luftleeren Raum, sondern da machen wir auch immer wieder drauf aufmerksam, ist eine Konsequenz eines seit Jahren und Jahrzehnten anhaltenden Rechtsdrucks. Diese Politik wird aktiv betrieben und das gilt es natürlich zu kritisieren.
Ja, und diese Politik setzt halt total auf Abschottung. Die EU möchte die Menschen nicht hier haben. Und du hast ja eben gefragt, wenn das illegal ist, warum machen die das? Oder wie können sie das überhaupt machen? Das ist auch eine gute Frage. Also zum Beispiel finanziert eben die EU über Gelder die libysche Küstenwache, oder die sich so nennt, die wir aber so nicht bezeichnen würden, das ist eine Miliz, die wird finanziert von der EU, damit die Drecksarbeit quasi machen und die EU sich die Hände halt reinwaschen kann. Aber es trotzdem das Ziel erreicht wird, dass die Menschen hier nicht ankommen oder wieder zurückgebracht werden. Und das passiert eben auch schon seit Jahren, und eigentlich ist es auch seit Jahren offensichtlich, aber es ändert sich. Also es ist ganz schwer, das so transparent zu machen oder das so zu drehen, dass das nicht mehr haltbar wäre.
Und das ist die Politik der EU an sich oder einzelner EU-Staaten? Und was ist eigentlich die Rolle der Bundesrepublik dabei?
Also das ist schon die Politik der EU an sich, die natürlich aus ihren Mitgliedstaaten besteht. Aber es ist eben grundsätzlich so, dass es keine europäische Einigung gibt, weil die einzelnen Länder sich dazu nicht bereit erklären, die dazu führen würde, eine menschlichere Asylpolitik durchzusetzen. Und Deutschland ist da, oder die Bundesrepublik auf jeden Fall, auch ganz vorne mit dabei und ist eben auch nicht bereit, irgendwie die Kontingente zu erhöhen, mehr Menschen aufzunehmen oder die Politik irgendwie, die EU-Asylpolitik da anders zu beeinflussen.
Gibt es direkt deutsche Sicherheitsbehörden oder Polizei an EU-Außengrenzen, die aktiv solche Pushbacks betreiben oder Ähnliches? Ich bin der Meinung, einmal, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob ich es gelesen oder in einem Podcast gehört habe oder sogar in einem Bericht gesehen habe, bin ich der Meinung, aufgeschnappt zu haben, tatsächlich, wo Leute berichtet haben, direkt von deutschen Polizisten an EU-Außengrenzen, zum Beispiel in Griechenland, die halt irgendwie dann Menschen direkt irgendwie wohin auch immer zurückgeschickt haben. Ich weiß nicht, ob mal dazu.
Ich bin der Meinung, dass auf jeden Fall deutsche Kräfte auch an der Außengrenze tätig sind im Zuge von Frontex. Inwiefern wer da an Pushback-Aktionen beteiligt ist, lässt sich leider oft gar nicht richtig nachvollziehen im Nachhinein, eben weil es auch keine vernünftige Kontrollinstanz gibt von zum Beispiel Frontex. Aber das ist gut möglich.
Das weiß man also nicht so genau. Jetzt habt ihr Frontex schon genauer angesprochen. Was genau ist das? Wie funktioniert das?
Frontex ist die Europäische Grenzschutzagentur, finanziert auf EU-Ebene, aber und ist halt eben tätig an der EU-Außengrenze, vor allem um die Grenzen zu verteidigen. Also es ist explizit keine Institution, die dafür sorgen soll, sichere Fluchtwege zu schaffen etc., sondern ist maßgeblich daran beteiligt, Menschen abzuschrecken, ist immer wieder in Menschenrechtsverletzungen auf dem Mittelmeer und an den Grenzen verwickelt. wird dafür auch seit Jahren und Jahren stark kritisiert und sorgt eben für eine massive Aufrüstung an den Außengrenzen. Und das spiegelt sich zum Beispiel darin wider, dass das Budget für Frontex seit Jahren kontinuierlich steigt und ich glaube bald in die Milliardenhöhe schnellt. Und genau, also anhand dieses Budgets von Frontex lässt sich ganz gut nachvollziehen, in welche Richtung die Abschottungspolitik eigentlich seit Jahren verläuft.
Ich finde das total krass und ich habe genau deswegen auch zum Beispiel direkt danach gefragt, ob es irgendwie explizit deutsche Sicherheitsbehörden gibt, die daran beteiligt sind, weil man hört halt irgendwie, wie auch als Linker, hört man dann so, es findet irgendwie immer wieder statt und so, aber es ist total untransparent, wer dort irgendwie eigentlich genau was macht. So ähnlich ist es mit Frontex, es ist halt irgendwie allen Menschen ein Begriff, aber gar nicht irgendwie so genau klar, wie viel Geld haben die tatsächlich, was machen die genau damit so und dass deren Aufgabe halt eben nicht ist, Geflüchtete aufzunehmen und zu retten, sondern irgendwie die Festung Europa zu stärken so. Genau, das ist mir dazu irgendwie aufgefallen. Wenn wir irgendwie als sozialistischer Jugendverband stellen wir uns halt irgendwie immer die Frage, inwiefern hat der Kapitalismus unsere Art zu leben, zu wirtschaften und die Gesellschaft zu organisieren, inwiefern steht sie im Zusammenhang damit, was ist dort die Verbindung zur EU-Politik zum Beispiel mit ihren Folgen?
Ja, also wir würden auf jeden Fall sagen, dass es da einen Zusammenhang gibt, der eigentlich auch nicht zu übersehen ist. Aber wir würden trotzdem, glaube ich, jetzt an der Stelle schon mal nochmal vorwegschicken, dass wir jetzt halt auch gerade hier nur für uns in der Seebrücke sprechen können und dass die Seebrücke durchaus auch eine heterogene Bewegung ist und dass so eine Kapitalismuskritik nicht immer und überall mitgetragen wird von Mitgliedern der Seebrücke. Das ist einfach so. Also was wir dazu sagen würden, auch aus einer Perspektive der Seebrücke, ist halt, dass natürlich die EU, also die EU-Länder sind ja in der Regel wirtschaftlich starke Länder und möchten sich gerne den Wohlstand erhalten und der Kapitalismus ist einfach angewiesen auf günstige Produktionsbedingungen und die sorgen eben dafür, also zum einen die Ausbeutung von Menschen, aber auch die Ausbeutung von Ressourcen, schaffen halt Fluchtursachen, wie zum Beispiel Klimawandel und Armut, die dafür sorgen, dass Menschen hierher kommen. Und das würde ja eigentlich bedeuten, dass die europäischen Länder dann eine besondere Verantwortung tragen, sich zumindest dann dieser Menschen anzunehmen, die durch den Kapitalismus irgendwie zur Flucht gezwungen werden. Aber die EU macht es ja genau andersrum. Sie beutet irgendwie diese Menschen aus und auf deren Rücken sichert sich die EU ihren Wohlstand und ist aber gleichzeitig überhaupt nicht bereit, die Menschen hier aufzunehmen, sondern sieht sich da nicht in der Verantwortung und schottet sich ab.
Ja, und das ist halt sowas Ähnliches haben wir in dem Podcast mit der Direction F auch schon irgendwie gesagt, aber da war es eher so in Bezug auf so etwas irgendwie wie zum Beispiel so Klimakrise. Also irgendwie die westliche Welt irgendwie oder der ökonomische Norden oder wie auch immer das gesagt wurde, beutet halt irgendwie den Rest der Welt aus, produziert so halt irgendwie oder unterstützt so halt irgendwie Klimakrisen, lässt aber dann irgendwie den ausgebeuteten Teil der Welt halt irgendwie mit den Folgen zurück. So ein Ähnliches macht irgendwie die EU bei Geflüchtetenpolitik anscheinend auch. Unsere Art zu leben produziert Geflüchtete. Wir nehmen sie hier nicht auf, sondern lassen sie irgendwie dort zurück und lassen die sowieso schon geschwächten Länder irgendwie damit alleine.
Ja, also ich würde sagen, das ist auch einfach ein total gut sichtbarer Punkt, wie die verschiedenen politischen Kämpfe miteinander verflochten sind und eben, dass wir in unserer Praxis auch dafür sorgen müssen, diese Kämpfe gemeinsam zu führen. Kampf für Klimagerechtigkeit ist immer antirassistisch und ein antirassistischer Kampf ist notwendigerweise auch ein Kampf für Klimagerechtigkeit. Und darum legen wir zum Beispiel auch total großen Wert darauf, mit zum Beispiel Fridays for Future, aber auch anderen Gruppen zusammenzuarbeiten und eben diese Kämpfe zu verbinden.
Genau, wo trifft man euch dann eigentlich immer so, wenn ihr eure Arbeit macht? Wo ist das eher sowas wie, ihr macht irgendwie Demos oder ihr macht eher so dezentrale Aktionen? Wo trifft man euch denn da? Teiligt ihr euch an Bündnissen?
Ja, eigentlich alles von dem, was du gesagt hast, machen wir auch. Also man trifft uns an verschiedenen Orten. Auf jeden Fall trifft man uns auf der Straße bei Demos oder Kundgebungen oder Infoständen. Aber die Seebrücke arbeitet auch ganz viel in Bündnissen mit ganz verschiedenen BündnispartnerInnen auch. Also ganz andere Veranstaltungen, so dezentrale Aktionen oder irgendwelche Infoveranstaltungen im Rahmen von irgendwelchen Festivals oder so machen wir auch immer wieder.
Das ist eure Arbeit und das ist das, von dem ihr auch sagen würdet, das wäre so das, was man tun müsste, wenn man irgendwie versucht, den Status quo irgendwie aufzubrechen. Das ist immer so eine unserer Fragen, die wir stellen, wenn sich so das Ende einläutet, so ein bisschen, oder so bei drei Viertel des Podcasts oder so, was eigentlich, was tun?
Ja, das ist natürlich eine Frage, über die man sich vermutlich auch stundenlang streiten könnte.
Hoffentlich passiert das auch.
ja, also ich glaube, für uns ist auf jeden Fall eine notwendige Praxis, eben immer wieder Öffentlichkeit zu schaffen und zu sensibilisieren. Wir sind der Meinung, dass viele Menschen natürlich wissen, was da passiert, aber es liegt an uns irgendwie, das auch immer wieder hier zum Beispiel nach Hannover auf die Straße zu tragen und den Menschen vor Augen zu führen. Wir wollen eine starke zivilgesellschaftliche Bewegung. Wir glauben, dass so ein politischer Wandel natürlich notwendigerweise auch von unten kommen muss und nur so auch Druck aufgebaut werden kann. Das ist auf jeden Fall natürlich eine vielfältige Angelegenheit. Bildungsarbeit passiert auch ganz viel von der Seebrücke aus.
Ja. Ja, und es ist halt, also viele Leute wissen irgendwie, was passiert, aber gleichzeitig ist das ja auch irgendwie eine total große Schwierigkeit in einem kapitalistischen System, dass viele Sachen eben nicht transparent sind und dass viele Sachen irgendwie so wirken, als wären es irgendwelche objektiven Sachzwänge, die halt so wären oder irgendwelche naturgegebenen Gesetze, was einfach nicht stimmt. Und es ist halt total wichtig, dass immer wieder, also wir finden das total wichtig, das immer wieder transparent zu machen und zu zeigen, dass das so nicht sein müsste und dass das politische Entscheidungen sind oder wirtschaftlich motivierte Entscheidungen, die auch anders getroffen werden könnten und dann würde es anders laufen und dass wir die Möglichkeit hätten, zum Beispiel die Asylpolitik völlig anders zu gestalten, wenn der Wille da wäre und das halt immer wieder also auf die Straße zu bringen und nicht nur zu sagen, oh, wie traurig, dass da Menschen sterben, sondern die müssten nicht sterben. Es ist eine politische Entscheidung, dass diese Menschen auf dem Weg nach Europa ums Leben kommen und das könnte anders aussehen.
Was müsste man konkret dafür tun, damit das anders aussieht? Hängt irgendwie, Rechtsruck wurde schon angesprochen, irgendwie rassistischer Normalzustand, weil da irgendwie eine andere Zusammensetzung der Sitze im Parlament irgendwie etwas daran ändern? Jetzt lachen wir alle.
Also aus unserer Perspektive jetzt, wie gesagt, die Seebrücke ist eine sehr heterogene Bewegung, aber ist es völlig klar, dass es jetzt nicht darum gehen kann, den Kapitalismus irgendwie ein bisschen bunter zu gestalten, sondern dass ein Kampf für ein schönes Leben für alle natürlich notwendigerweise antikapitalistisch ist und es uns darum geht, eine befreite Gesellschaft zu erkämpfen, wie auch immer die am Ende aussehen soll, das muss ausgehandelt werden. Aber wir sind der Meinung, dass eine wirklich freie Welt mit einer Bewegungsfreiheit für alle Menschen, in der niemand mehr flüchten muss, innerhalb des Kapitalismus auf jeden Fall nicht möglich ist. Und darum natürlich die Verhältnisse abzuschaffen sind.
Ja, weil zum Beispiel Fluchtursachen halt nur mit der Überwindung der kapitalistischen Konkurrenzverhältnisse auch abgeschafft werden oder bekämpft werden können, weil sie eben ja genau dadurch entstehen.
Genau.
Ja.
Ich wollte nur einmal bestätigen.
Ja, und also ich wollte noch zu der Sache von vorher sagen, ob also die Frage jetzt, ob das was ändern würde, wenn die Zusammensetzung im Parlament eine andere wäre. Also das ist ja irgendwie die eine Sache, wenn wir politisch, wenn es eine politisch andere Richtung gäbe oder die Zusammensetzung anders wäre und politische Entscheidungen anders getroffen werden würden, das wäre gut sicherlich oder würde vielleicht was zum Positiven verändern, aber es wäre halt nicht diese grundsätzliche Veränderung, die es irgendwie braucht. Und was wir denken, was es auch braucht, sind halt andere Bedingungen, also andere gesellschaftliche Bedingungen, die mir nicht nahelegen, dass Konkurrenz sinnvoll ist und dass Konkurrenz für mich subjektiv funktional ist, sondern Solidarität. Also weil diese Zusammensetzungen in den Parlamenten werden ja auch von einem Großteil der Menschen hier mitgetragen und das reicht einfach, also es würde halt nicht reichen, sondern es muss andere Bedingungen geben, in denen es für Menschen sinnvoll ist, sich solidarisch zu verhalten.
Ja, ich sage das deswegen so, weil irgendwie uns als linker Verband und irgendwie mich als linksradikale Einzelperson irgendwie schon klar ist, dass das irgendwie nicht die Lösung sein kann. Aber was irgendwie ganz oft passiert ist, man redet dann irgendwie darüber, irgendwie, du musst halt irgendwie die Verhältnisse überwinden und so. Aber das ist ja voll vielen Leuten viel zu unkonkret. Und ein für mich wichtiger Ansatz, den ich selber jetzt auch gar nicht so wüsste und ich glaube, vielleicht ist da vielleicht die richtigen Ansprechpartner, was kann man tatsächlich heute konkret tun oder was müsste heute konkret passieren, um tatsächlich geflüchteten Menschen das Leben einfacher zu machen oder dafür zu sorgen, dass diese Dinge nicht mehr passieren, die passieren. Wenn man jetzt sagt, es gibt keine Möglichkeiten innerhalb bestehender Verhältnisse, dann macht das irgendwie unsere ganze Arbeit sinnlos, aber es wird ja wahrscheinlich irgendwas geben. Was wäre das?
Ja, auch da sind natürlich irgendwie wieder verschiedene Ansichten und vor allem auch strategische Vorgehensweisen auf jeden Fall auch innerhalb der Seebrücke präsent. Also zum Beispiel, was eine ganz zentrale Kampagne ist, sind die sicheren Häfen, die natürlich ganz konkret realpolitische Arbeit machen und wirklich versuchen, innerhalb des Bestehenden die Situation konkret zu verbessern. Und unserer Meinung nach ist einfach super wichtig, solche realen Kämpfe eben damit zu verbinden, aber auch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse und die wahren Fluchtursachen eben auch in Frage zu stellen. Also ich glaube, das ist so auch eine Art Zweiklang, den man da gehen muss. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist irgendwie, wenn man sich als Einzelperson fragt, wie kann das überhaupt funktionieren, erstmal organisieren, sich mit Freunden und Freundinnen zusammentun, Gruppen gründen oder Gruppen beitreten, und erstmal in eine handelnde Perspektive zu kommen. Und das ist schon mal der wichtigste Schritt.
Ja, und ich denke, dass das halt auch eine Stärke irgendwie der Seebrücke ist. Also so schwierig das auch manchmal sein kann, eine ganz heterogene Bewegung zu sein und ganz viel diskutieren zu müssen, weil man sich immer wieder abstimmen muss über verschiedene Themen, ist es halt auch eine totale Stärke, dass die Seebrücke das irgendwie verbinden kann. Also dass es eben darum geht, konkret für Leute was besser zu machen. Und zum Beispiel das Konzept sicherer Hafen versucht ja zu ermöglichen quasi, dass Kommunen auch selbstständig Geflüchtete aufnehmen können über das Bundeskontingent hinaus. Und da wird auch versucht, dran zu arbeiten, richtig, wie da politische Möglichkeiten entstehen können für die Kommunen, das auch wirklich umzusetzen. Das würde eben ganz konkret Menschen helfen, also hier herzukommen und eine Bleibeperspektive hier zu entwickeln. Und eben, wie du eben gesagt hast, Tim, dass gleichzeitig es total wichtig ist, die Kapitalismuskritik immer wieder mitzudenken und die auch zu formulieren und auch quasi daran zu arbeiten, die Verhältnisse zu verändern. Also das, und das ist was die Seebrücke verbindet. Also was in der Seebrücke irgendwie beides Raum findet oder möglich ist. Und das ist auf jeden Fall toll.
Ja, genau. Ich nehme da so ein bisschen irgendwie so raus, dass es genau einen Zweiklang geben muss, weil wenn man irgendwie am Ende nicht versucht, das Kapitalverhältnis zu verstehen und zu überwinden, man auf Dauer dann irgendwann nur Systembekämpfung betreiben.
Systemkosmetik?
Nee, ich wollte auch. Ja, das stimmt auch, aber was ich tatsächlich sagen wollte, genau, wenn man sonst irgendwie der Gefahr läuft, nur Symptombekämpfung zu betreiben. Genau, jetzt habt ihr das Konzept sicherer Hafen angesprochen. Jetzt haben wir hier im Büro, kann ich leider gerade nicht zeigen, Aufkleber liegen, glaube ich, auch von der Seebrücke, wo steht: Niedersachsen soll sicherer Hafen werden. Was genau bedeutet das? Was passiert da konkret? Und wie kann man dafür sorgen, dass das passiert, wenn es noch nicht passiert ist?
Also, wie schon eben gesagt, das sichere Hafenkonzept hat sich ja bisher oder erstmal immer nur auf Kommunen und Städte bezogen, wo es eben darum ging, die kommunalen politischen Möglichkeiten zu stärken. Und das wird jetzt quasi erweitert, also dass quasi ganze Bundesländer, wie jetzt zum Beispiel Niedersachsen, sich zum sicheren Hafen erklären sollen, um dann Druck auf die Bundespolitik ausüben zu können. Weil natürlich ist es auch schon wirkungsvoll, wenn sich viele Städte und Kommunen zusammenschließen, aber wenn es dann halt mehrere Bundesländer gibt, dann ist halt. Also die stellen ja letztendlich auch den Bund zusammen und dann ist der Druck einfach größer.
Es geht also um Druckaufbau als politisches Mittel, ja. Aber es entstehen keine so direkten Sachen wie, weiß ich nicht, es dürfte aus diesen Bundesländern zum Beispiel dann nicht mehr abgeschoben werden oder sowas, oder gibt es solche, nee?
Also was halt passiert ist, zum Beispiel, dass Patenschaften für bestimmte Rettungsschiffe übernommen werden etc. Das ist meistens so eine der zentralen Forderungen, wenn es um den sicheren Hafen geht. Wir müssen leider sagen, zum Beispiel in Hannover ist es leider vor allem ein symbolischer Akt geblieben bisher, wo auch immer wieder daran gearbeitet wird, den Druck aufzubauen. Was natürlich der große Vorteil ist, wenn sich erstmal eine Stadt, Kommune, ein Land als sicherer Hafen deklariert, dann besteht natürlich für so eine zivilgesellschaftliche Organisation die Möglichkeit, genau das anzugreifen und zu sagen, hey, ihr bezeichnet euch als sicherer Hafen, macht was dafür. Das ist so das zentrale Konzept.
Wer ist dafür verantwortlich, dass sozusagen solche Projekte wie sicherer Hafen dann auch durchgesetzt werden und nicht nur irgendwie so Symbolpolitik bleiben? Also ist das irgendwie der Stadtrat, ist das irgendwie das Innenministerium?
Genau, also häufig wird das im Stadtrat oder das wird, glaube ich, immer im Stadtrat entschieden. Also wird eben darüber entschieden, ob die Stadt sich zum sicheren Hafen erklärt. Das ist dann der erste Schritt, das ist dann eben erstmal symbolisch. Und dann ist durch die Seebrücke ins Leben gerufen eben ein Bündnis der Städte sicherer Häfen, also wo sich dann wirklich die einzelnen Stadtregierungen miteinander verbinden, um dann wirklich konkret daran zu arbeiten, wie können wir denn unsere politischen Möglichkeiten verändern oder wie können wir Druck gemeinsam ausüben? Und das ist dann halt der nächste Schritt, das, wo sich der Stadtrat auch dazu entscheiden muss, dort mitarbeiten zu wollen in dem
Bündnis. Also hilft dann da nur weiter Druck aufbauen auf die Instanzen, die das zu entscheiden hat, dass daraus dann auch was resultiert. Gibt es irgendwie Regionen in Deutschland, wo tatsächlich das nicht nur Symbolpolitik geblieben ist, sondern sich irgendwie auch konkret was verändert hat?
Also wie gesagt, es gibt bestimmte Städte, die zum Beispiel so eine Patenschaft etc. Übernehmen. Jetzt hast du hier, glaube ich, zwei Leute erwischt, die auf jeden Fall nicht konkret
der AG-sicherer Hafen mitarbeiten.
Also es gibt innerhalb der Seebrücke eben einen bestimmten Arbeitskreis, der sich wirklich sehr intensiv damit auseinandersetzt.
Es ist total interessant, wie sich innerhalb von Gesprächen immer neue potenzielle Teilnehmer für so Podcast-Folgen aufmachen.
Auf jeden Fall.
Das war bei Direction F tatsächlich auch schon so.
Ja, also und was halt, also ich glaube, irgendwelche bahnbrechenden Veränderungen hat es aber da halt auch noch nicht gegeben, weil das ist ja genau das Problem, dass die Asylpolitik immer über Bundesebene läuft und dass die einzelnen Bundesländer und die Kommunen erst recht nicht da Souveränität hätten, das selber zu entscheiden und dass das immer noch, also quasi der Prozess irgendwie da eher noch am Anfang steht, so wie ich das jedenfalls verstehe, eben zu gucken, was ist da möglich und den Druck aufzubauen und das ist ja dann zum Beispiel ein Punkt aus dem Forderungskatalog der Bündnisse, der Städte sicherer Häfen, zu fordern, dass die Kommunen mehr Souveränität bekommen. Und wenn das halt dann irgendwann hoffentlich umgesetzt würde, politisch, würde die Situation anders aussehen. Und da gibt es auf jeden Fall Städte, die da diesen Forderungskatalog umsetzen oder und vollständig unterschreiben. Da gehört Hannover halt nicht dazu, aber andere Städte tun das auf jeden Fall bereits, ja.
Ja, das ist ja schade, dass Hannover da nicht zugehört. Da muss dann irgendwie mal was passieren.
Auf jeden Fall.
Genau, was wären denn eigentlich dann so Forderungen aus linker, antikapitalistischer Perspektive? Forderungen konkret. Einmal in so ein paar Sätzen zum Ende des Podcasts runter.
Also auf jeden Fall, jetzt aus Seebrückenperspektive auch und auf unser Thema bezogen, grundsätzlich sichere Fluchtwege, Bewegungsfreiheit.
Der Stopp aller Abschiebungen auf jeden Fall. Also es kann nicht nur darum gehen, die Menschen sicher herkommen zu lassen, sondern auch, dass sie die Möglichkeit haben, hier zu bleiben, was oft leider nicht komplett mitgedacht wird, was uns auf jeden Fall...
Ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, wo wir vielleicht nochmal darüber reden können. Was zum Beispiel zu tun ist bei Abschiebungen. Also habe ich auch gestern im Fernsehen gegeben, es werden tatsächlich mittlerweile ohne lange Vorlaufzeiten noch Abschiebungen durchgeführt und ist das nicht so, dass dann die betroffenen Personen auch einfach direkt nachts dann abgeholt werden?
Ja.
Weil ansonsten gibt es ja so Vorlaufzeiten, dann teilen sich ja meistens betroffene Personen irgendwie auch mit und dann gibt es da oft auch antifaschistischen Protest gegen, bis hin zu dem Versuch, Abschiebungen tatsächlich zu verhindern und so. Ist das eigentlich ein legales Mittel?
Was jetzt genau, die Abschiebung zu verhindern? Die
Abschiebung zu verhindern, ja.
Das ist kein legales
Mittel. Wir würden auf jeden Fall sagen, es ist ein legitimes Mittel.
Das steht ja völlig außer Frage.
Das Problem ist, dass eben diese Ankündigungen in aller Regel nicht mehr stattfinden, sondern die Menschen einfach abgeholt werden, oft nachts sogar. Und deswegen natürlich die konkreten Möglichkeiten, dann noch einzugreifen, wirklich massiv erschwert sind. Auch da ist natürlich, ist jetzt wieder ein bisschen abstrakter, aber es ist dringend notwendig, Druck aufzubauen und eben auch diesen wirklich unmenschlichen Akt der Abschiebung stärker zu thematisieren und auch gerade als eine radikale Linke das in die Kämpfe mit einzubeziehen und auch nicht nur zu reagieren, sondern dann wirklich auch selber aktiv inhaltlich Akzente setzen.
Und ganz konkret, also nur noch, auch wenn das immer schwerer wird, weil eben auch die Politik eben darauf reagiert, dass Abschiebungen verhindert wurden und da Strukturen gebildet wurden, wie man dem irgendwie möglichst was entgegensetzen kann. Darauf reagiert die Politik, macht die Schlupflöcher zu. Trotzdem gibt es immer noch welche. Also es ist möglich, irgendwie Strukturen zu schaffen, die Abschiebungen zumindest erschweren oder die einzelne Menschen auf jeden Fall schützen können. Aber das ist nicht so einfach.
Das haben wir relativ am Anfang mal darüber geredet, dass es ja diese Regelungen gibt von wegen im ersten EU-Land, wo du als geflüchtete Person ankommst, musst du theoretisch da bleiben, aber das passiert ja so auch nicht. Also es gehen ja auch Leute, die dann halt irgendwie weitergehen und finden dann auch theoretisch einfach nur Abschiebung beispielsweise aus Deutschland in besagtes Drittland statt oder das meistens und nicht direkt zum Beispiel wieder in das eigentliche Herkunftsland der Person.
Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist. Aber
es findet beides statt.
Es findet beides statt, genau. Weil es kann eben schon passieren, dass selbst wenn du jetzt zum Beispiel in Italien angekommen bist und dann dich irgendwie nach Deutschland durchschlägst, dann gibt es da Regelungen, wenn du eine bestimmte Zeit in Deutschland geschafft hast, ohne abgeschoben zu werden nach Italien, dann bist du im deutschen Asylverfahren drin. Also das sind, glaube ich, nach wie vor sind das 6 Monate, die können, also wenn du quasi 6 Monate in Deutschland geblieben bist, ohne dass du zurück nach Italien gebracht wurdest, dann sagt Italien, wir sind nicht mehr zuständig, Deutschland ist jetzt zuständig.
Musst du dann einfach Glück haben, dass du in der Zeit nicht kontrolliert wirst, oder musst du einfach hoffen, dass dein Asylverfahren so lange dauert?
Ja, beides.
Also du kannst nicht positiv sozusagen darauf einwirken. Das ist total krass. Also auch wenn jetzt irgendwie zurück nach Italien abschieben nicht das gleiche ist wie zurück nach Afghanistan, was total absurd ist, dass das irgendwie auch nur irgendwie als sicheres Herkunftsland gilt. Also da gibt es ja auch so Menschen, die dann irgendwie davon reden, ja, es gibt einzelne Stadtteile in Kabul, die sicher sind. Ja, okay. Ja. Aber selbst wenn es irgendwie nicht das gleiche ist, ist das halt einfach ein total unhumaner, auch ein rassistischer Akt. Genau, wo halt irgendwie angesetzt werden muss, dass das so nicht mehr stattfindet.
Ja, und ganz viele Menschen sind auch, also das haben wir vorhin auch schon mal gesagt, dass Länder wie Italien oder Griechenland auch natürlich, also irgendwie einfach überfordert sind und dass es auch da eine repressive Asylpolitik gibt und dass ganz viele Menschen, die auf dem Weg nach Europa traumatisiert wurden, in Italien zum wiederholten Male traumatisiert werden, weil sie da auf der Straße leben und es überhaupt keine Strukturen, also ganz wenig Strukturen gibt und also auf jeden Fall viel zu wenig Versorgung und dass das für viele auf jeden Fall auch eine Horrorvorstellung ist, wieder in Italien sein zu müssen, um dort, also ja, um dort irgendwie zurechtkommen zu müssen.
Die Lebensbedingungen irgendwie in den meisten europäischen Ländern sind ja tatsächlich also brutal untragbar, so. Und dann schaffst du es irgendwie nach Deutschland oder Frankreich, wo es vielleicht ansatzweise irgendwie annehmbar ist und musst dann halt irgendwie dahin wieder zurück. Und das wäre ja noch nicht mal der Worst Case. Der Worst Case wäre ja, musst du so komplett zurück in deine Heimatländer. Ja. Nach was für Kategorien darf man denn überhaupt sagen, dass Afghanistan oder Libyen irgendwie sichere Herkunftsländer? Also aus unserer moralischen Sicht als Linksradikale darf man das natürlich überhaupt nicht sagen. Nein. So, aber was...
Wer gibt uns das Recht, das zu entscheiden auch? Also, wer gibt uns überhaupt das Recht, darüber zu entscheiden, wer hier ein Recht auf Asyl hätte? Als ob nicht die Tatsache, dass die Person geflohen ist, schon reichen würde, um ihr hier eine sichere Perspektive zu gewähren.
Abgesehen, dass die politische Forderung ja eigentlich die ist, dass man seinen Wohnsitz frei wählen darf.
Ja,
also es müsste nicht mal einen konkreten Fluchtgrund geben, um einfach zu sagen, du möchtest woanders hin.
Und auch hier ist natürlich auch wieder der Fakt total wichtig, dass eben... die Entscheidung, was ein sicheres Herkunftsland ist, auch oft einfach völlig konstruiert ist und natürlich mit realen politischen Machtverhältnissen zu tun hat. Wenn wir eben eine total in großen Teilen faschistische AfD im Bundesparlament sitzen haben, in den Landesparlamenten sitzen haben, aber auch eine vermeintliche politische Mitte, die total rassistisch agiert, dann ist es natürlich noch schwieriger, da irgendwie Menschen hier zu behalten, weil eben die Gesetzgebung aktiv daran mitarbeitet, dass Menschen noch aktiver abgeschoben werden können. Wo wir wieder bei diesem vorhin besagten Zweiklang sind, wie kann es uns gelingen, einerseits realpolitische Machtverhältnisse zugunsten radikal-linker Politik zu wenden und gleichzeitig eben trotzdem den Kampf für die befreite Gesellschaft nicht aus den Augen zu verlieren.
Dennoch könnten antirassistische und antifaschistische Kämpfe mittelfristig gesehen das Leben für Geflüchtete irgendwie hier in diesem Land irgendwie schon einfacher machen, wenn man eben irgendwie dafür sorgt, dass solche widerlichen Strukturen wie die AfD irgendwie nicht mehr da sind.
Ja, davon sind wir überzeugt.
Davon sind wir im Übrigen auch überzeugt. Es wäre nur nochmal wichtig gewesen, das von dem Interviewpartner zu hören.
Ja, und auch eine Gegenstruktur da zu schaffen, also das, weil ganz viele vielleicht Menschen, die hierher kommen, auch nicht unbedingt, also dann nur auf solche Leute treffen, irgendwie, die zum Beispiel zur AfD gehören, und wenn es dann uns gelingt, irgendwie auch zu zeigen, es sind hier auch ganz viele andere Menschen, die das ganz anders sehen, das ist ja auch schon auf jeden Fall ein Schritt in die richtige
Richtung. Glaubt ihr, dass es hier mehr Leute sind, die das anders sehen? Ich muss immer sagen, ich lache immer so ein bisschen über diese Wir-sind-mehr-Dingens, weil ich gehe nicht davon aus, dass es eine antirassistische Mehrheit in Deutschland gibt. Es gibt eine, die seit 45 das beigebracht bekommt, das nicht zu sagen, was sie wirklich denkt. Ja. Irgendwie, aber ich gehe nicht davon aus, dass es hier tatsächlich irgendwie die Mehrheit der Menschen damit irgendwie cool ist. Ich glaube, es gibt einfach nur sowas von... das ist mir egal, ich nehme das gar nicht so schlimm wahr, und sobald ich es in meinem Dorf wahrnehme, dann drehe ich völlig am Rad. So, und ja, dann sind ja irgendwie tatsächlich genau. Menschen, die sich in AfD und ihrem Kontext bewegen, dann ja irgendwie schon nochmal fast die Spitze des Eisbergs. Also du hast ja irgendwie auch dann schon so normales Deutschtum, was da irgendwie schon schlimm genug ist. Perspektive.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, die bürgerliche Mitte übt sich rhetorisch ja eigentlich ununterbrochen darin, sich von der AfD rhetorisch eben zu distanzieren.
Aber irgendwie dafür zu sorgen, dass doch die Differenz irgendwie immer kleiner wird, so, oder zumindest passiv zu versuchen, die AfD irgendwie zu legitimieren. Ja, das findet statt. Du wolltest noch eben irgendwas sagen.
Ich wollte nur noch sagen, dass ich glaube, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die, also weil wir es eben davon hatten, ob es wirklich eine antirassistische Mehrheit gibt. Ich glaube, es gibt ziemlich viele Menschen, die von sich das behaupten oder die irgendwie meinen, sich so zu positionieren und das aber nicht in die Tat umsetzen. Oder eben, wie du sagst, wenn es dann sie selber plötzlich betrifft, dann oder in dem eigenen Dorf vorkommt, dann sieht das doch wieder ganz anders aus.
Ja, es ist mit einem auf dem Wir sind mehr Konzert von Materia zu gehen auch nicht getan irgendwie, ne?
Genau.
So, das ist vielleicht irgendwie das Wichtige. Organisiert euch.
Auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall.
Bei der Seebrücke, bei den Falken. Irgendwie nur ihr mit euren Freunden. Lasst nichts irgendwie unkommentiert, wenn Leute da versuchen, irgendwelche Halbwahrheiten zu verbreiten oder ihr rassistisches Mindset irgendwie zu verbreiten. Versucht irgendwie, wenn möglich, Geflüchteten zu helfen. Es gibt immer Möglichkeiten, aktiv irgendwie Geflüchtete zu unterstützen. Vielleicht könnt ihr ein paar sagen, wie kann man sich beteiligen?
Also es gibt ganz oft, auch wenn man jetzt wirklich ganz konkret Menschen unterstützen will, irgendwie UnterstützerInnenkreise, die sich zum Beispiel die dann zuständig sind für eine Sammelunterkunft oder sich zuständig fühlen für eine Sammelunterkunft, wo man einfach auch zum Beispiel Behördengänge begleiten kann oder einfach gemeinsame Veranstaltungen macht, um in Kontakt zu kommen und so. Da kann man sich engagieren oder dann eben politisch in Gruppen wie der Seebrücke, die irgendwie versuchen, die politischen Bedingungen zu verändern oder bei den Falken, genau. Ja, und auf jeden Fall ist das immer alles leichter, wenn man sich organisiert, als wenn man es als Einzelperson versucht.
Ich finde, das war tatsächlich ein relativ gutes Schlusswort. Wollt ihr noch irgendwas dringend loswerden?
Danke für die Einladung nochmal.
Oh, wir bedanken uns bei euch auf jeden Fall, dass ihr Zeit hattet. Es werden noch mehr Folgen kommen. Es ist auch nicht gesagt, dass man eine Gruppe nur einmal als Gast haben kann. Je nachdem. Vielleicht sind ja irgendwann auch nochmal irgendwelche tagesaktuellen Dinge, wo es Sinn macht. Dass man sich da nochmal unterhält. Bestimmt leider, ja. Ja, genau. Dann war das mal wieder eine Folge Rot ist mehr als eine Farbe. Der Podcast ist jetzt mittlerweile nicht mehr auf Soundcloud zu finden, sondern auf unserer Homepage, guckt da einfach nach, da findet ihr alle gebündelt, hört sie euch an und wir sehen uns.